Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel. Ach nein, Moment mal, wir haben unseren Namen geändert. Willkommen zum Podcast KI und die Zukunft, wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen Morgen.
Guten Morgen, Roland.
Wir haben heute einen besonderen Gast, Professor Dr. Tom Rüsen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Rüsen.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Rüsen, Sie sind der Vorstand der WIFU-Stiftung. Das ist eine gemeinnützige Stiftung. Darüber werden wir gleich noch etwas mehr erfahren. Und Sie sind Berater und sind auch an der Uni Witten lange Zeit tätig gewesen. Sind dort immer noch auch mit verschiedenen Tätigkeiten auch zugange. Wir erfahren heute sehr viel über Familienunternehmen, über Nachfolge von Familienunternehmen, über den Status und sagen wir mal den Stand des Unternehmertums in Deutschland, vor allem über die öffentliche Wahrnehmung. Karl-Heinz, möchtest du uns ein bisschen einstimmen? Wir haben jetzt viele Monate ausgesetzt. Es ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben uns entschlossen, den Titel des Podcasts zu ändern auf KI und die Zukunft. Was ist bei dir im Leben alles passiert, Karl-Heinz, die letzten Tage?
Bevor wir jetzt übergehen,
so als Einleitung.
Lieber Roland, vor ziemlich genau einem Jahr, im April 2023, erschien die 112. Folge von Erde 5.0, Perspektivwechsel, mit dem Titel Kollege KI ist da, der Geist ist aus der Flasche. Dann ein Jahr Pause bis heute, jetzt mit dem neuen Titel, tada, KI und die Zukunft. Ich denke, wir sollten unseren Zuhörern kurz die Gründe dafür erklären. Roland, vielleicht, was war denn bei dir der Grund, warum wir so lange Pause gemacht haben?
Ja, ich hatte es ja in unserer letzten Episode erklärt. Ich hatte Anfang 2023 das Vergnügen, für ARD an der Börse Frankfurt bei Update Wirtschaft über KI und spezifisch über OpenAI zu sprechen und welche Revolutionen das gerade auslöst. Ich bin auch quasi von dieser Revolution überrannt worden. Mhm. Arbeit ohne Ende, neue Projekte, Beratung und viele neue Technologien. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, bei uns hier im Podcast. Wir sprechen ja schon seit zweieinhalb Jahren über KI. Insofern, der Geist ist aus der Flasche, dass es jetzt in der Gesellschaft, genau, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber vor allem auch in der Mitte der Wirtschaft angekommen ist. Und da ist es eigentlich so ein bisschen ein Déjà-vu, ähnlich wie vor 15 Jahren, als Social Media hochkam und alle gemeint haben, hoppla, ist das jetzt wichtig? Geht das wieder vorbei? Wir haben alle festgestellt, also Social Media jetzt mal am Beispiel Meta oder damals Facebook ist eine feste Größe geworden, hat sehr, sehr viel durcheinander gewirbelt, die ganze Werbemarkt durcheinander gewirbelt, die Art und Weise durcheinander gewirbelt, wie wir auch kommunizieren miteinander, auch mit sehr vielen negativen Aspekten. Aber mit KI wird die Sache jetzt nicht einfacher werden. Das sind wirklich absolute, ist ein Dampfmaschinenmoment in der Geschichte. Und das betrifft alle Fronten. Wir gehen da heute noch tiefer drauf ein. Und insofern hat es mich auch sehr stark betroffen. Überwiegend im positiven Sinne, muss ich sagen. Es ist noch nicht so, dass ich wegrationalisiert wurde von KI. Das ist ja auch oft noch so eine Angst, ja. Und bei dir, Karl-Heinz, ihr habt ja auch letztlich die Firma auf links gedreht, nicht richtig?
Roland, ja, du weißt, wir sind 40 Jahre in der IT unterwegs, tolle Startups, heute zum Teil Konzerne, Oracle, Business Objects, MicroStrategy. Ich habe 86 das erste KI-Projekt beim Krupp-Forschungsinstitut begleiten dürfen. Das war sehr faszinierend. Und jetzt seit 2 Jahren die generative KI, ChatGPT, OpenAI in aller Munde, du hast es gesagt. Und das Handelsblatt sagte dann auf einmal in seiner Sonderausgabe, Aufbruch in eine neue Zeit, KI verändert uns und die Welt. Ne? Ich glaube, wir beide stimmen dem zu. Und ich würde gerne einfach mal die KI fragen, was sagst du denn dazu? Ich frage mal den Co-Pilot. Sekunde.
Da bin ich mal gespannt. Also wir haben das jetzt vorher kurz geprobt.
Wie kann KI...
Künstliche Intelligenz, KI, wird unsere Welt in 3 wichtigen Punkten verändern. Vernetzung, alles und jeder wird intelligent miteinander vernetzt sein. Durchdringung, intelligente KI-Systeme werden in alle Lebensbereiche eindringen. Hybride Intelligenz, neue Interaktionen zwischen Menschen, Maschinen und digitalen Schatten werden entstehen.
So, liebe Zuhörer, das war jetzt mal der Co-Pilot. Ich erzähle ganz am Ende noch was dazu, wie ihr das selber vielleicht auch mal nutzen könnt. Aber wir hatten ja gesagt, dass das Format im Wesentlichen beim Alten bleibt. Die wichtigsten Nachrichten von heute, und da wollen wir auch gleich mit Professor Rüsen drüber sprechen. Zum einen, Die NATO feiert heute 75-jähriges Jubiläum. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Jubiläum, gerade unter den Aspekten, was gerade in der Welt passiert, auch nach den Angriffen in der Ukraine, dem Krieg, den Angriffen auf den Hilfskonvoi in Gaza. Die WHO fordert mehr Sicherheit für ihre Helfer. Das Handelsblatt vom Freitag hatte den Titel Die Sehnsucht nach der starken Hand, der riskante Wunsch nach Autoritäten. Und dazu passt vielleicht auch die nächste Überschrift. Björn Höcke, der Chef der AfD in Thüringen, sagt, es gibt eine weitere Anklage gegen ihn, weil er mal wieder irgendwelche nationalsozialistischen Parolen verbreitet hat. Aber ich glaube, das ist genug Gesprächsstoff für uns und vor allen Dingen für unseren Gast. Roland, ich würde an dich übergeben.
Genau. Ja, Herr Rüsen, wir haben auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Das sind so die Themen des Tages. Wir haben ja schon viele, sagen wir, wilde Themen in den letzten Jahren gehabt. Wir haben damals angefangen in der Pandemie. Dann hatten wir viel mit Trump zu tun. Jetzt haben wir seit vielen Monaten einen Krieg. Wir haben eine KI-Revolution, wir haben eine Inflation, alles Dinge, die natürlich auch dann jetzt mal auf das Thema Familienunternehmen, denke ich mal, durchschlagen. Aber vorab erstmal, was sind denn für Sie aus Ihrer Perspektive die Themen des Tages für heute?
Ja, neben den gerade schon genannten fürchterlichen Ereignissen da im Gazastreifen, das ist natürlich etwas, was mich persönlich auch beschäftigt. Wenn ich auf meine berufliche Profession gucke, dann beschäftigen mich natürlich unsere aktuellen Ergebnisse einer Studie, die wir gemacht haben, wo wir gefragt haben, wie schauen eigentlich Unternehmerfamilien auf ihr Vermögen, auf das Familienunternehmen und was beschäftigt die in diesem Bezug? Ja, und da sind ein paar sehr überraschende, für uns überraschende Ergebnisse rausgekommen. Vielleicht können wir darüber einmal schauen, weil sehr da gerne. Gibt es einmal ganz konkrete Fragen, wo ich gesagt habe, oha, da hätte ich eine andere Einschätzung zu gehabt. Also da ging es um Anlagestrategien, wie man Vermögen anlegt. Da kommt nämlich heraus, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht auf Kosten von Rendite forciert wird. Also das ist sehr deutlich geworden, ja, über alle Gruppen hinweg zu unterschiedlichen Größenordnungen. Aber grundsätzlich kann man also mal feststellen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht gezielt gewählt wird, wenn man damit irgendwelche Renditeverluste hinnehmen muss. Also Nachhaltigkeit ja, sofern es aber nicht auf Kosten der Rendite gibt. Das ist ein interessantes Ergebnis. Ja, dann gibt es aber zwei weitere Ergebnisse, die gar nichts mit der Anlage zu tun haben, sondern mit der Frage, was beschäftigt mich oder was macht mir Sorge oder wo sehe ich die größten Risiken in Bezug auf unser Familienvermögen, auf unser Familienunternehmen. Und da kommen natürlich die ganzen Themen, die uns bekannt sind, Kriege, Infrastruktur, Energiepreiskosten. Aber an Platz Nummer 4 kommt das Thema Haltung, Perspektive auf Unternehmertum heraus. Mhm. Und das ist etwas, was mich doch nicht verwundert, aber doch betroffen macht, weil ich beobachte das schon seit einiger Zeit. Ich habe da auch verschiedentlich schon zu Stellung genommen. Wir haben in unserer Gesellschaft eine sehr merkwürdige Entwicklung, was die Haltung auf Familienunternehmertum angeht, ja, und das ist eine negative Entwicklung.
Darf ich fragen, Herr Dr. Rüsen, was ist das? Wie äußert sich das, was Sie da gerade sagen? Weil das halte ich für ganz wichtig.
Ja, also das äußert sich dahingehend, dass man öffentlich sehr kritisch auf Familienunternehmen schaut. Mhm. Man schaut mehr auf diese, in Anführungsstrichen, Ungerechtigkeit im Rahmen von Vererbung von Familienvermögen, ja. Wobei da auch sehr große Irrtümer gerne populistisch verbreitet werden, weil natürlich hat ein Unternehmen, was an eine nächste Generation vererbt wird, einen gewissen steuerlichen Wert X. Mhm. Wenn wir aber genauer reinschauen, dann sind diese Vermögen ja alle angelegt in Maschinen, in Anlagen, in Gebäude, und die meisten Familienunternehmen, mit denen wir es zu tun haben, sehen dieses Vermögen gar nicht als Privatvermögen, sondern sehen das eher als eine treuhänderische Aufgabe an. Das heißt, diese Vermögen bestehen zwar auf dem Blatt Papier, werden aber nicht konsumiert und individualisiert, sondern bleiben in den Unternehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen, Kundenprobleme zu lösen.
Ja. So. Aber, das bedeutet, wir müssen ja stark trennen zwischen, sagen wir mal, dem Thema Erben. Da gibt es ja auch große Diskussionen, Stichwort Marlene Engelhorn mit ihrer Initiative, was ja auch, macht ja viele Fragen auf, das Thema, versus Unternehmen bewahren. Sie haben das sehr schön gesagt, eben ein Unternehmen letztlich auch treuhänderisch bewahren und erhalten. Sind das so zwei getrennte Folgen oder sind die sehr eng miteinander verzahnt?
Naja, ich glaube, da muss man genau gucken, worüber man redet. Wird hier ein Geldvermögen vererbt? Ja. Mhm. Also ich glaube, die bessere Trennung wäre zu sagen, geht's hier um ein Konsumieren von Vermögen, ja, oder geht's hier darum, Wertschöpfung zu betreiben? Mhm. Und bei den Familienvermögen, über die wir hier sprechen, das sind alles Unternehmen, das sind alles unternehmerische Vermögen, die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft schaffen, die im Kern die soziale Marktwirtschaft repräsentieren, weil familienunternehmerisches Vermögen schafft Arbeitsplätze. 80% unserer Auszubildenden sind in Familienunternehmen, werden ausgebildet. Ja, über die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind in Familienunternehmen beschäftigt. Das ist das Vermögen, über das hier diskutiert wird. Und da werden dann merkwürdige Parolen deutlich. Vielleicht noch ein letzter Satz. Das ist sozusagen diese Vermögensdiskussion, aber was noch viel gravierender ist, wenn Sie mal auf das Bild von Unternehmern oder Unternehmerinnen in der Öffentlichkeit schauen, anhand von solchen ganz einfachen Dingen, wer ist die Ihrer Meinung nach die häufigste Mördergruppe, also welche Berufsgruppe der Mörder in den Tatort, der sonntagsabends kommt, was ist denn die häufigste Berufsgruppe, noch vor Berufskindern? Ja. Unternehmer. Ja. Und da wird natürlich ein Bild kreiert in unserer Gesellschaft, das sind die Bösen, das sind die Blutsauger, das sind die Abzocker. Ja. Das ist ein neues Phänomen, was sozusagen diese Stärke unserer Gesellschaft, diese soziale Marktwirtschaft, des Miteinanders von Arbeitgebern, von Unternehmern, Arbeitnehmern, was das auseinanderdriften lässt, was sehr problematisch ist.
Professor Röse, Sie haben natürlich recht. Auf der anderen Seite, man muss es natürlich ganz offen sagen, jetzt gab es ja zum Beispiel etwas, was die letzten Monate uns sehr bewegt hat, der Exit von Fiesmann, wo ja auch noch die Zahlen sehr offen genannt wurden. Man spricht von irgendwie 9 Milliarden, 10 Milliarden, die da geflossen sind. Und da sagen natürlich einige, auch der Mitarbeiter, das ist jetzt nicht gerade so im Sinne der Nachhaltigkeit. Wobei, ich glaube, Sie können vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, weil der Max Fiesmann sagt ja, ich will genau in eine neue Ökonomie investieren. Ja. Das heißt, er will das Geld ja gar nicht benutzen, sondern er will es nutzen, um vor allen Dingen in Nachhaltigkeit zu investieren, so wie ich das verstehe.
Absolut. Also wir müssen, wenn wir uns auf langlebige Familienunternehmen einmal schauen, da ist ja Deutschland nun ein Paradebeispiel, worum uns übrigens das Ausland beneidet. Wir haben ja viele Unternehmen in der 6., 7., 8. Generation, ja, die sehr groß sind, eben genau aus dieser enkelfähigen Perspektive. Und da hat es immer Wechsel gegeben, ja, wo man festgestellt hat, unser altes Geschäftsmodell, keine Ahnung, Apotheke oder Schmied für Kutschenräder funktioniert nicht mehr. Aber man hatte die eine Idee, man hatte den einen Auftrag und hat plötzlich was anderes gemacht um eine Kompetenz herum. Und jetzt können wir uns eben anschauen, so sehe ich das mittlerweile, was Max Fiesmann oder Familie Fiesmann dort macht. Sie haben sich eben aus einem Markt, der sehr überhitzt war, verabschiedet. Und jetzt, so wie ich das mitbekomme, wollen die das realisierte Vermögen nicht verkonsumieren, sondern die bauen eine relativ große Unternehmensgruppe um ein neues Thema, Nachhaltigkeit, eben gar nicht so weit weg von ihrem Herkunftsgeschäftsfeld auf. Und es kann sein, dass wir in 20, 30 Jahren sagen werden, wow, ja, dieser Move hat im Prinzip auch dort in der Region zu einer totalen Ansammlung von ganz neuer Technologie, vielleicht sogar KI-basiert geführt. Allerdings, und das wäre sozusagen auch die Hauptmeinung, Wenn es jetzt dazu führen würde, dass Familie Fissmann sozusagen nur noch konsumiert und sich Luxusjachten kauft und dem Jetset an der Côte d'Azur frönt, das wäre dann genau der Punkt, der nichts mit diesem enkelfähigen Unternehmertum zu tun hat. Und da glaube ich, ist das ist aber sehr eindeutig, das sehen wir in den meisten Fällen nicht. Es findet einfach eine neue Form von Unternehmertum statt.
Ja, genau auf den Punkt wollte ich zu sprechen kommen. Ich habe Sie das erste Mal kennengelernt, Herr Professor Rüsen, über ein Buch, nämlich das Buch Enkelfähigkeit, das Sie veröffentlicht hatten. Da haben Sie mit mehreren Familienunternehmern, mit Fabian Kienbaum, den wir übrigens auch schon im Podcast hatten, mit dem Arndt Kirchhoff und anderen darüber gesprochen, was zeichnet denn die deutsche Wirtschaft aus? Was zeichnet die Familienunternehmen aus? Und vor allen Dingen, was wäre denn Enkelfähigkeit? Weil unter uns die Mittelständler, die ja in Deutschland unser Rückgrat bilden, die waren ja immer schon nachhaltig. Auch im Sinne von, wir wollen etwas an die nächste Generation und die übernächste übergeben. Also die mussten anders denken wie die Konzerne, die einen Vorstand haben, der vielleicht eher in 4-Jahres-Rhythmen denkt, weil so lange wie er gewählt ist und danach vielleicht nicht mehr. Und dann haben die natürlich eher kurzfristige Ziele, wo der Mittelstand, die Familienunternehmen ja typischerweise genau die langfristige Beziehung haben. Dritte, vierte, fünfte Generation von Unternehmern. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht die Enkelfähigkeit aus in Deutschland?
Ja, also die Perspektive des Familienunternehmens ist genau die, dass es in der Kinder- oder in der Enkelgeneration weitergehen soll. Ja, in dem Augenblick, also wo ein Unternehmensgründer sich mit der Idee befasst, es soll in der nächsten oder übernächsten Generation weitergehen. Da entsteht, was wir das sogenannte transgenerationale Moment nennen. Das heißt, man denkt nicht mehr in seinem eigenen Lebenszyklus, sondern man denkt über seinen eigenen Lebenszyklus hinaus, manchmal sogar noch eine Generation weiter. So, das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zu einer Organisation, zu einem Unternehmen, was sich den Spielregeln des Kapitalmarktes unterwirft. Ja, ich will gar nicht die börsennotierten Unternehmen und Manager bashen, weil da hat man anonyme Investoren, die legen ihr Geld an. Und wenn sie merken, dass die Rendite nicht den entsprechenden Marktrisiken entsprechend vergütet wird, ziehen die das Geld ab. Das sind die Spielregeln des Kapitalmarktes. Und dort ist ein Vorstand, ist ein Manager, muss eben diesen Spielregeln des Marktes entsprechen und sich entsprechend verhalten. Und seine eigene Spielregeln ist, ich habe einen 4-Jahres-Vertrag. Vielleicht will ich, dass der nochmal verlängert wird. Das ist aber was total anderes. Ja, wenn Sie jetzt irgendein, Siemens-Vorstand oder Telekom-Vorstand nehmen, im Vergleich zu einem Familienunternehmer, der sagt, das gehört mir gar nicht, das ist mir verliehen worden und ich will, dass meine Tochter oder meine Enkeltochter das mit Stolz übernehmen kann. Ja. Das ist eine ganz andere Perspektive. Ja. Ja. Die sich auswirkt auf Kundenbeziehungen, die sich auswirkt auf den Umgang mit Mitarbeitenden, aber auch eben auf bestimmte Finanzierungsstrukturen einen Einfluss haben kann. Und das ist dieses, wir nennen das den Familienfaktor des Familienunternehmens. Da muss man einmal genau drauf schauen, wie der sich auswirkt. Das kann man manchmal von außen gar nicht so einfach sehen. Wenn man dann aber reingeht und 3-4 Faktoren sich anschaut, wird es relativ schnell deutlich.
Was mich jetzt wundert, und Herr Karl, jetzt die Frage geht auch an dich. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder über die Gründungskultur gesprochen. Und es ist ja durchaus so, deswegen wundert mich dieses Image-Problem des Unternehmertums so ein bisschen, dass ja heutzutage es so scheint, dass jeder Jugendliche ein Startup starten möchte, dass eine große Bewunderung da ist für so Persönlichkeiten wie Bezos und Musk, wie sie alle heißen. Auf der einen Seite, ja, also das ist ja quasi die brutalste Form des Unternehmertums, weswegen aber im Kontrast dazu letztlich offensichtlich das deutsche familiengeführte Unternehmertum so ein schlechtes Image hat. Wir haben ja quasi auch so den Eindruck, dass es heute auch, wir haben auch Fachkräftemangel und junge Menschen sagen, na, wieso soll ich denn 40 Stunden arbeiten gehen? Lass mich doch ein Startup machen. Wobei sie nicht wissen, dass sie dann meistens 70 Stunden arbeiten dürfen. Wo kommt diese Diskrepanz her? Was glaubst du, kannst du dir das erklären? Oder Herr Rüsen, können Sie sich das erklären?
Also zunächst mal, ich glaube, dass der Familienunternehmer gar nicht so schlecht angesehen ist. Wir machen ja sehr viel Projekte im Sauerland. Da gibt's viele dieser so berühmten Hidden Champions, die Fiegers, die Kirchhoffs und wie sie alle heißen, EJ und Co., aber auch eine Firma wie Kemper. Und das Thema ist, ich glaube, dass wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht und die Firmen auch anfangen zu sparen, weil es so ist, wirkt sich das natürlich auch auf Mitarbeiter aus und so weiter. Und ich glaube, dann hinterfragen die Leute kritisch. Und wenn dann sowas passiert wie jetzt mit Wiesmann, dann sagt natürlich jeder, guck mal, Entschuldigung, der sahnt ab, ja, und macht sich dann vielleicht sogar aus dem Staub, was ja in dem Falle überhaupt nicht der Fall ist, wie gerade Professor Rüsen auch erklärt hat. Dennoch glaube ich, das Image ist eigentlich nicht so schlecht. Die meisten Deutschen wissen, wie wichtig der Mittelstand für diesen Standort ist. Und diese über 70.000 Mittelständler, und da meine ich jetzt eher schon die größeren, die 50, 100 Mitarbeiter und mehr haben, die bilden ja wirklich das Rückgrat. Das sind ja nicht die VWs und die Siemens, die die Arbeitsplätze machen, sondern das sind genau diese Tausenden von Mittelständlern und Familiengeführten. Aber also Professor Rüsen, wie sehen Sie das?
Also ich würde mal sagen, die Jeff Bezos und Co., das waren die Leute, die, also es ist ein Hype um diese Person, weil die Menschheit momentan mit einer neuen Technologie ausstatten und deshalb ganz hoch im Kurs sind. Ja, mhm. Wenn wir mal 100, 120 Jahre zurückgehen, dann gab es wahrscheinlich, wir müssten unsere Großeltern oder Urgroßeltern befragen können, einen ähnlichen Hype, wenn man das so nennen darf, um Menschen wie den Herrn Siemens, ja, oder den Herrn Edison oder den Gründer von General Electric, ja, die eben ähnliche technologische Sprünge, ne, durch die Elektrifizierung, durch das Telefon, durch verschiedene neue Annehmlichkeiten herbeigeführt haben. Ne? Die Erfinder von die waren schon hoch im Kurs, weil sie das praktische Leben der Menschheit deutlich vereinfacht haben. Mhm. Haben wir es hier aber mit diesen ganzen gerade auch genannten Familienunternehmen, die befinden sich ja meistens im B2B-Bereich. Das heißt, der klassische Konsument, der klassische Bürger kennt das in seinem alltäglichen Leben nur dann, wenn er weiß, wenn er sich eine Miele-Waschmaschine kauft, dass dahinter eine Familie Miele und Zinkern steckt.
Ja.
Bei ganz wenigen dieser B2C-Produkte wissen wir aber, dass es ein Familienunternehmen ist, oder man macht in diesem B2C-Umfeld Werbung mit dem Faktor Familienunternehmen. Also Sie kennen alle die Babynahrungswerbung von dem Klaus, der eben gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist ein ganz, ganz seltenes Beispiel. Bei vielen anderen Unternehmen, da muss man genau drauf schauen, um festzustellen, also auch im Lebensmittelbereich, Moment mal, das sind ja alles Familienunternehmen, die flaggen das aber in der Regel so nicht aus. Mhm. Ja, aus bestimmten Gründen, vielleicht weil man eben auch die Sorge hat, dass dann die Familie plötzlich, wenn sie sozusagen in der Öffentlichkeit auftritt, das hat ja sofort 50% finden das gut, was die Person sagt, und 50% finden das schlecht. Und das kann sich sofort auf den Umsatz und aufs Ergebnis auswirken. Also das ist sozusagen ein Punkt, letzter Satz. Wenn Sie, wie Sie sagen, regional gucken, dann wissen die Leute sehr wohl, was sie an ihren Familienunternehmen haben, in der Fläche, im Sauerland, ja, im Siegerland, in Bayern. Die finden das alle toll. Das Interessante ist nur, wenn Sie die Gesamt Diskussion auf Bundesebene anschauen, dann hört man mal die ein oder andere Stimme. Sie hören aber nicht von unseren Spitzenpolitikern, dass sie sich hinstellen und sagen, passt mal auf, Deutschland ist das Land von Goethe, Schiller, Porsche, BMW und Mercedes und Audi und von Familienunternehmertum. Mhm. Das ist ein Kern, der unser Land trägt. Ja. Das wäre sozusagen eigentlich angemessen, wenn sich ein Bundeskanzler, ein Wirtschaftsminister oder wer auch immer Spitzenpolitiker, Finanzminister hinstellt und das regelmäßig öffentlich sehr deutlich macht und sagt, das ist der Kern, der unseren Wohlstand bringt. Das hören Sie auf Unternehmerveranstaltungen. Ja, aber da sind eben nur die Unternehmer anwesend. Das hören Sie nicht in öffentlich, wirklich breiten öffentlichen Veranstaltungen, was sehr schade ist.
Herr Professor Rüsen, ich habe einfach mal, während Sie gesprochen haben, das eingegeben in GPT und mal gefragt, was glaubt ihr denn oder was glaubst du denn, woran es liegt? Und da wurden mehrere Gründe genannt. Erstens Widerstand gegen Veränderung. Also man Man glaubt, dass Familienunternehmer sich gegen Neues oft wehren. Mangelnde Professionalität, so eine Art Vetternwirtschaft, der kommt ja sowieso, das wird ja vererbt sozusagen. Interne Konflikte, nämlich dass die Konflikte, denken wir mal an Tengelmann, da gab es ja massive Diskussionen in der Übergabe von Bruder, Schwester und so weiter. Und das ging natürlich durch die Presse. Das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass man dem offener gegenübersteht. Nachfolgeprobleme wurden hier genannt, ne? Die Übergabe bei den Geschäften auf die nächste Generation, was zu Unsicherheit, Instabilität auch im Unternehmen führen kann. Und, finde ich ganz interessant, die Perzeption der Bevorzugung, also dass externe Stakeholder könnten den Eindruck haben, dass Familienunternehmen durch Regierungen und Märkte bevorzugt werden. Das sagt übrigens die KI zu dem Thema. Fand ich jetzt nicht uninteressant. Ja. Lassen wir doch mal darüber sprechen, weil Sie sind ja auch Berater. Sie helfen ja Unternehmen, Strategien zu finden für die Übergabe, für die Nachhaltigkeit, langfristige Bestand. Was ist denn Ihre Erfahrung? Klar, solche Streitigkeiten wie da jetzt bei Haupt und Tengelmann ist es ja relativ offensichtlich gewesen durch den plötzlichen Tod von dem Bruder. Aber was glauben Sie denn, sind die Gründe, dass da durchaus die Dinge so offen durch die Presse gehen und dann auch so kontrovers diskutiert werden?
Ja. Also vielleicht muss man dazu sagen, wenn wir einmal schauen, was in anonymen Publikumsgesellschaften für dramatische Dinge passieren, ja, Stichwort Bayer, ja, dann weiß ich nicht, ob die unbedingt sehr viel professioneller gehandhabt werden oder nicht. Ja.
Oder OpenAI, ne? Also, Sam Altman das Wochenende, als er gefeuert war.
Absolut. Ja? Also da gibt es der richtig ist natürlich, weil man individuell sich auch sehr gut an die ein oder andere Geschichte andocken kann. Ja, also wenn man sagt, ja, ich kann das ja verstehen, dass man sich mit seinem Bruder streitet. Ich habe mich ja auch mit meinem Bruder gestritten. Das heißt, für das Individuum, man hat sozusagen eher eine Verbindung zu dieser Organisation oder zu diesen handelnden Menschen. Das ist übrigens bei einer Studie von uns rausgekommen. Wenn es um die Marke Familienunternehmen geht, davon kann man profitieren, im Guten. Und jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage, wer? Aber die Leute verhalten sich in der Öffentlichkeit so, dass man damit nicht konform geht. Dann werden die doppelt und dreifach abgestraft. Ja, also wenn man ein Markenversprechen bricht oder wenn man sich in der Öffentlichkeit zum Beispiel streitet, ja, oder wie das jetzt hier bei der Familie Aldi war, dann gehen da plötzlich irgendwelche Dinge in die Öffentlichkeit. Das findet natürlich das Interesse,
ja,
weil es so nah dran ist an der eigenen Lebenswirklichkeit, weil man sich als Familie streitet. Mhm. Ja, so, das ist sozusagen etwas, warum es kommt. Und natürlich, muss man sagen, sind in der Vergangenheit auch katastrophale Fehlentscheidungen getroffen worden, die natürlich immer auf diese Familiendynamik geschoben wird. Ja. Aber gucken wir einmal, wie viele Unternehmen, anonyme Publikumsgesellschaften, die es, sagen wir mal, vor 70 Jahren gab, gibt's heute noch. Ja, die gibt's gar nicht. Die sind in irgendwelchen Mergers oder sonst wie Verkaufen oder auch Insolvenzen untergegangen. Mhm. Also für mich ist erstmal die langlebigste Form von Wirtschaften, von nachhaltigen Wirtschaften sind nun mal Familienunternehmen, die sich eben über die Jahrhunderte teilweise eben behauptet haben.
Professor Rösen, lassen Sie mich da kurz einhaken. Sie sagen anonyme Publikumsgesellschaften, Sie sagen Marken. Wir sprechen heute, Marken sind wichtig und werden zunehmend wichtig. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben, Hidden Champions war gestern. Ne? Warum? Weil auch diese Familienunternehmen, Sie sagen selber, die sind B2B, die sind oft unbekannt, die sitzen irgendwo im Sauerland und keiner weiß, dass die 5.000 Mitarbeiter, 10.000, 15.000 Mitarbeiter und mehr haben und in Familienbesitz sind. Wie stehen Sie denn dazu? Waren Hidden Champions gestern? Müssen in einer neuen Welt, auch in einem neuen Internet, müssen die Firmen, die Familienunternehmen jetzt selber auch zur öffentlichen Marke werden in einem weltweiten Markt?
Also ich glaube, es wird gar keinen Weg daran vorbeiführen. Ja, also dieses Handeln im Verborgenen, das ist erstmal nachvollziehbar. Warum? Ja. Weil man natürlich immer dann, vor allem wenn man so heißt wie sein Familienunternehmen, steht man natürlich immer auch als Familie überall in der Öffentlichkeit. Das hat auch was mit einem Sicherheitsrisiko zu tun. Weil, wissen Sie, wenn Sie sich irgendwo hinstellen und die Leute haben die totale Zahlentransparenz und die Kinder gehen am Ort aber in die Schule oder im Kindergarten, dann kann die ein oder andere Dynamik endet nicht an ihrer Managerrolle, sondern dann nehmen sie das, wird ihnen das mit noch nach Hause auf die Familie transportiert. Das ist einer der Gründe, weil man seine Familie eigentlich da nicht mit reinziehen will. Also ich kenne kaum eine Diskussion im Manager-Magazin in der Wirtschaftswoche oder sonst wo irgendwie über private Eltern-Kind-Verhältnisse von börsennotierten CEOs diskutiert wird. Das interessiert keinen. Die sind also nur in ihrer Rolle als CEO dort in der Kritik oder in der Diskussion. So, das ist einer der Gründe. Aber natürlich können Familienunternehmen damit auch punkten, gerade zum Beispiel bei dem Thema Employer Branding. Also das ist, da kann man gar nicht mehr das Thema weghalten. Wenn die Familie in irgendeiner Form dort auftaucht, sorgt das für enorme Sympathiepunkte, sofern die Familie sich jetzt natürlich auch vernünftig verhält. Ein Streit, ein öffentlich ausgetragener Streit wirkt dann natürlich destruktiv, ja, und hat große Nachteile. Und das dürfen wir nicht vergessen, ich kenne sehr viele Familienunternehmer, die total aufgebracht sind, wenn sie dann mal lesen, was in den Kununu-Bewertungen steht, weil die sich dann persönlich in ihrer Ehre angegriffen fühlen, weil sie gesagt haben, da werden öffentlich Dinge einfach behauptet und man hat gar keine Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Da muss man sich eben neu auf diese Form der Transparenz als Unternehmerfamilie aufstellen.
Ja, also auch hier, ich habe, während Sie gesprochen haben, mal kurz in die KI reingefragt, was meinst du denn, warum Hidden Champions gestern waren? Und da sagt das System, erstens wegen der Digitalisierung und der damit auch aufkommenden Transparenz. Früher, ich kenne viele Unternehmer persönlich, die waren auch immer stolz drauf, dass man sie nicht kannte, muss man ganz offen sagen, weil die sagten, dann wissen die Leute, die fuhren teilweise nicht mal einen Mercedes, so nach dem Motto, ne, mit Skoda tut's auch oder mit einem kleinen Mittelwagen, damit die Nachbarn nicht neidisch werden. Und da fuhr man auch keine Yacht oder so, also bei sehr vielen dieser Unternehmen. Ne? Die globale Vernetzung spielt jetzt aber eine ganz entscheidende Rolle. Und natürlich auch die Marktdynamik, dass die Dinge so schnell sich verändern. Und ich bin wie Sie der Überzeugung, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft und vor allen Dingen der deutsche Mittelstand eine Präsenz bekommt, eine gefunden werden Präsenz auch im Netz und dass das auch zunehmend wichtig würde, die Marken, also statt Hidden Champion zur Eigenmarke zu werden, auch in einem B2B-Umfeld, weil das letztendlich helfen wird. Auch besonders bei der Gewinnung von neuen Fach- und Führungskräften, weil man will die ja auch bewusst anziehen und dafür ist die Marke wahrscheinlich auch wieder ein wichtiger Punkt. Aber vielen Dank für die Ausführungen. Roland, ich glaube, jetzt in Bezug auf die Zeit müssen wir langsam auch schon so auf den Endspurt gucken, oder?
Genau, ich bin mal sehr gespannt auf deinen KI-Tipp der Woche. Wir haben ja jetzt gerade vorhin schon angekündigt, dass wir jede Woche so einen Praxistipp mitteilen möchten, wie auch Menschen, die quasi nicht so technisch versiert sind, vielleicht ganz praktisch, ganz einfach, sagen wir, die Magie und den Produktivitätsvorsprung von KI nutzen können. Was hast du denn heute für einen Tipp für uns?
Also mein Tipp heute ist tatsächlich, jeder hat ja wahrscheinlich irgendein Smartphone, egal ob jetzt von Apple, Android oder Google, von einem anderen Hersteller. Und heute findet man im App Store den Microsoft Copilot. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu tun, sich herunterzuladen. Ist sehr beeindruckend, kostet übrigens nichts. Und es lohnt sich unbedingt. Und dann werdet ihr auch tatsächlich sehr schnell verstehen, wie KI uns und auch unsere Welt verändert. Das ist das Ende des Suchens. Also zumindest so, wie wir früher gesucht haben.
Darf ich dazu was ergänzen?
Bitte.
Weil wir sind ja auch mit der Zeit gegangen als WIFU-Stiftung. Wir haben seit 3 Wochen tatsächlich einen Chatbot auf unserer Homepage mit Namen Kalista. Und die kann alle Fragen beantworten, die wir auf Basis unserer Forschungsergebnisse. Also wir haben ja auf unserer Bibliothek relativ viele Medien, ja, Praxisleitfäden, Studien, Artikel, ja. Und ich kann jedem nur empfehlen, da ist das gesamte geballte WIFU-Wissen, ja, sozusagen verfügbar. Also wir versuchen eben genau diese KI-Lösungen bei uns auch einzusetzen. Wir haben übrigens mittlerweile auch eine eigene App, in der das funktioniert. Also wir versuchen genau diese Dinge, die wir da theoretisch auch predigen, praktisch umzusetzen. Aber ich kann nur eine Sache ergänzen, was Sie gesagt haben. Herr Land, das Wichtige ist, wir sprechen hier vom digitalen Reifegrad der Eigentümer oder der Unternehmerfamilie. Der ist ganz entscheidend.
Ja? Sehr guter Punkt.
Wie weit gibt es da also eine Offenheit und eine Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, zu experimentieren und dafür auch Finanzmittel zur Verfügung zu stellen? Weil wir forschen schon seit über 10 Jahren zum Thema Digitalisierung und wir haben festgestellt, in der ersten Welle wurde eine Menge gemacht, aber es wurde die Haltung in der Eigentümerfamilie nicht geändert. Und da sind ganz, ganz viele Chief Digital Officer mit sehr viel Geld ausgestattet worden und krachend gescheitert, weil einfach die Eigentümerfamilie am Ende des Tages auch die entsprechenden Gremien, Aufsichtsräte, Beiräte, zusammengesetzt waren von Personen, die mit dem Thema nichts anfangen konnten oder vielleicht auch in einer Altersphase waren, wo sie das nicht mehr verstanden haben und auch die nächste Generation sich da nicht wirklich einbringen und durchsetzen konnte. Und
also
deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, hier Aufklärung zu schaffen.
Ja. Übrigens, da kann ich Sie nur voll bestätigen, ich werde ja häufiger auch für Vorträge gebucht, auch vor solchen Familienunternehmen, jetzt gerade wieder bei einem großen Familienunternehmen aus Olpe, die haben ihr Familienfest, also da ist der Einjährige und der 85-Jährige beim Fest. Und vor denen halte ich einen Vortrag zum Thema der künstlichen Intelligenz, weil man gemerkt hat, wie wichtig dieser Reifegrad in Bezug auf neue Technologien grundsätzlich ist. Aber damit würde ich sagen, Roland, vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte. Wir haben ja immer noch unsere Tops und Flops, weil sonst überziehen wir heute
gar nicht. Ja, ohne Tops und Flops der Woche können wir natürlich nicht aus dem Gespräch rausgehen. Das ist eine sehr beliebte Rubrik bei uns. Und der Herr Rüsen, ich hatte Sie auch schon vorgewarnt, die Tops und Flops der Woche. Wollen wir mal bei Ihnen anfangen. Was sind für Sie so die besonderen Tops, beziehungsweise vielleicht auch ein Flop, den Sie in den letzten Tagen so erlebt haben?
Ja, also ich fange mal mit dem Top an. Ich fliege morgen nach Japan. Wir machen dort eine Lernreise zu 300- bis 400-jährigen Familienunternehmen, die noch in Besitz der Gründerfamilie sind. Wir haben dazu schon auch seit 5 Jahren Forschung gemacht und machen jetzt mittlerweile Lernreisen, weil es sehr spannend ist. Das ist für mich ein Highlight, das ist ein absolutes Top, weil man kann viele Prinzipien, die dort gelebt werden, überhaupt nicht auf Deutschland übertragen, aber es ist doch wirklich ein Ausflug in eine andere Welt. Das wäre für mich ein absolutes Top. Und über das Flop denke ich noch nach und gebe erstmal an Sie weiter, Herr Land.
Ja, danke, das ist sehr nett. Also der Roland weiß es, mein Top. Ich habe ja gesagt, dass ich momentan sehr viel Zeit mit der Neuland AI AG verbringe, weil einfach das Thema KI zerrt an allen Ecken und Kanten. Es ist unglaublich viel zu tun. Wir haben, Herr Professor Rüsen, in knapp 5 Monaten mehr als 40 neue Kunden gewonnen mit der AI AG und darunter große Sparkassen, die CIS aus Krefeld, Logistika aus Duisburg oder die SVT aus Wuppertal und die UNO in Wien. Mich begeistert, wie gut der Mittelstand auf das Thema reagiert. Also ich kann Sie nur bestätigen, man hat erkannt, dass es ja immer diese 3 Dinge sind, die für Wohlstand sorgen. Das erste ist Verfügbarkeit von günstiger Energie. Energie teuer, dann Wohlstand runter. Zweites ist Infrastruktur für Mobilität, früher Flüsse, Straßen, Autobahnen, Flughäfen, heute das Internet, das ist auch eine Infrastruktur für Mobilität. Und das dritte ist Verfügbarkeit von technologischem Fortschritt. Unser Wohlstand kommt ja immer durch den Fortschritt der letzten 100 Jahre. Das hat angefangen bei der Dampfmaschine oder auch sogar bei der Erfindung des Feuers und des Rades. Und wenn wir in 100 Jahren zurückschauen werden, werden wir feststellen, dass die KI einen Großteil des neuen Wohlstandes produziert hat. Im Moment geht man davon aus, 7-8% des Bruttoinlandproduktes in Deutschland wird beeinflusst von der KI in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also das ist für mich top. Aber dann komme ich auch gleich auf den Flop. Die Welt scheint wirklich immer verrückter zu werden. Der Krieg in der Ukraine ist immer noch nicht beendet. In Gaza und in Syrien, und das bedrückt mich sehr, da muss dringend gehandelt werden, um diese Kriege endlich zu beenden, zu befrieden. Das ist mein Flop.
Ja. Dann schließe ich mal ab, aber Herr Rüsen, ich lasse Sie nicht raus ohne Ihren Flop. Ja, nicht. Also die Flops erspare ich mir, Karl-Heinz, du hast schon die wichtigsten Sachen genannt. Top der Woche, beziehungsweise es ist schon ein paar Tage her für mich, ich war mit der Familie, das heißt mit Frau und zwei Kindern mit 7 und 9 Jahren, auf einem Familienausflug nach London vor kurzem und war sehr, sehr überrascht, sehr positiv überrascht, wie familienfreundlich diese gigantöse Stadt eigentlich ist. Also die erste Reise in ein englischsprachiges Land für unsere Kinder, wo sie natürlich ihre ersten Englisch-Skills auch schon mal schön austesten konnten. Das war ein absolutes Top. Muss sagen, sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, also sehr serviceorientiert. Das war eine sehr, sehr positive Erfahrung, muss ich sagen. Und als zweites Top muss ich sagen, also ähnlich wie bei dir, Karl-Heinz, also von Rezession ist zumindest mal bei mir nichts zu spüren. Man hat den Eindruck, die Straßen sind voll, die Flugzeuge sind voll, die Hotels sind voll, alle sind am Machen und Schaffen. Das ist natürlich sehr, sehr gut, vor allem wenn man das in Vergleich setzt zu den letzten Jahren, vor allem in der Pandemie, wo man nicht so viel Kontakt hatte mit Menschen und persönliche Meetings hatte. Insofern, das ist für mich sehr, sehr positiv, dass man das Gespür hat, es geht wieder voran, trotz aller Unkenrufe und aller, sagen wir mal, Negativmeldungen.
Ja, gut, dann will ich Ihnen das nicht schuldig bleiben, auch wenn es, glaube ich, dramaturgisch nicht klug ist, mit einem Flop zu ändern. Also der Flop, ich werde danach noch was Positives sagen, der Flop, natürlich belasten mich diese kriegerischen Auseinandersetzungen persönlich sehr. Wenn ich aber auf unser eigenes Land gucke, dann ist für mich der Flop, wie man momentan gesellschaftlich diskutiert und vor allen Dingen, was man diskutiert. Das frustriert mich enorm, weil wir eigentlich eine Gesellschaft sind, eine Wirtschaftsnation sind, die bisher eigentlich die Leute immer inspiriert hat, wo man nach vorne geht, wo man mit neuen Dingen kommt. Und für mich wirkt das irgendwie wie so ein Rückzugsgefecht. Wir verzetteln uns total und nutzen gar nicht die positiven Dinge, die kommen, weil wir uns an alten oder an irgendwelchen machtpolitischen Diskussionen festbeißen und da nicht die nötigen Sprünge machen. Also das ist mein Flop, wenn ich mir anschaue, wie im Internet, auch bei LinkedIn oder so, bestimmte Dinge diskutiert werden. Wir haben eine viel zu starke Negativfokussierung. Ja, das wünschte ich mir weg. Und um einen positiven Blick nach vorne zu werfen, denke ich, wie Sie gerade schon angesprochen haben, langsam aber sicher dämmert es, dass das ganze Thema KI eigentlich der Gamechanger für alle unsere Organisation ist. Ja. Übrigens auch, was die Ausbildung junger Menschen, und ich arbeite ja an der Universität, ist es übrigens das Gleiche. Man kann davon ausgehen, dass 50% der jetzt noch angebotenen Berufsbilder in den nächsten 15 Jahren gar nicht mehr vorhanden sein werden, weil die KI das alles ersetzen wird. Das heißt, da müssen wir uns natürlich auch im Bildungsbereich, im Hochschulbereich komplett neu überlegen, was wir für Kompetenzen hier den Leuten eigentlich vermitteln wollen.
Wunderbar. Absolut. Also die Hoffnung ist da, die Chance liegt im Wandel und in der Zukunft, in dem positiven Denken. Vielen, vielen Dank, Herr Rüsen, für das sehr, sehr informative Gespräch.
Sehr gerne.
Wer die WIFU-Stiftung und ihr Tun informieren möchte, unter wifu.de ist das alles sehr, sehr schön nachzulesen. Danke dir, Karl-Heinz, für den guten Neustart unseres Podcasts und ich freue mich auf die nächsten Episoden und auf unseren nächsten Gäste auch.
Super, eine gute Woche und bleibt neugierig.
Machen wir. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.